Der heruntergekommene Jesus schenkt die Orientierung, Halt und Freude im Leben. Das ist das Gesamtmotto für den ganzen Philipperbrief. Und heute wollen wir uns mit einem weiteren Abschnitt beschäftigen. Und zwar geht es heute um das Kapitel 3, die Verse 12 bis 16. Bevor ich aber in den Text einsteige, möchte ich heute an diesem sonnigen Tag, es ist ja wirklich schön hier, möchte ich uns mit auf eine Reise nehmen, auf der wir diesen Planeten leider verlassen müssen. Wir werden uns auf eine Reise begeben ins Weltall. Ich möchte euch mit hinausnehmen auf eine Reise zu einem Ort, wo noch nie ein Mensch gewesen ist. Schwer zu erkennen, weil es so hell ist. Kann jemand ahnen, was das ist? Der Mars, genau. Wir haben ja den Mond schon erreicht und die nächste große Reise des Menschen wird sein, dass Menschen den Mars betreten werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn nicht irgendwas Katastrophales passiert oder nicht was Wunderbares passiert, dass Jesus wiederkommt, eins von beiden, dass wir innerhalb der nächsten Generation Menschen auf den Mars setzen werden. Und wir gehen jetzt mal in Gedanken auf eine Reise zum Mars. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, was hat das mit Gottesdienst zu tun, wenn wir uns gedanklich auf eine Reise zum Mars begeben? Ich möchte euch herausfordern, dran zu bleiben, nicht schon abzuschalten. Lasst mich erstmal den Text lesen und euch dann überraschen zu lassen, wo die Verbindungen sind zwischen dem Text, den wir heute angucken wollen, und eben dieser fiktiven Reise zum Mars. Ich möchte den Abschnitt lesen aus Philipper 3, die Verse 12 bis 16. Ich möchte auch daran erinnern, wir haben hinten Ausleihbibeln. Wenn jemand eine Bibel gerne haben möchte zum Reingucken und keine dabei hat, nehmt euch da gerne welche. Schaut mit rein. Philipper 3, 12 bis 16. Paulus schreibt da, und dabei knüpft er direkt an das, was er im letzten Abschnitt gesagt hat. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegpreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Also wie gesagt, Paulus knüpft hier an. In diesem Abschnitt, an das, was vorher gewesen ist. Und zwar vor allem direkt an die Verse 8 bis 11. Ich möchte die nochmal lesen, dass wir das mal im Kopf zurückrufen können. Dort hat er geschrieben, denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Jesus Christus glauben, von den Toten auferstehen. Und hier knüpft er an und sagt, das alles habe ich noch nicht erreicht. Und dann kommt der Abschnitt. Und in diesen Versen, die wir hier gelesen haben, beschreibt er jetzt, wie es ihm auf dem Weg zum Ziel, wie es um ihn dabei steht. Welche Erfahrungen er gemacht hat. Was er erlebt hat dabei. Was ihm bewusst geworden ist. Es geht jetzt vor allem erstmal um die Verse 12 bis 14. An zwei Stellen beschreibt Paulus, nämlich in Vers 12 und in Versen 13 und 14, dass er tatsächlich unterwegs ist. Ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Christus ergriffen bin. Ich bin noch nicht am Ziel. Und dann später auch, aber ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegpreis zu gewinnen. Also er ist unterwegs. Seine Situation ist nicht, dass er am Start steht, dass er sich vorbereitet. Seine Situation ist nicht, dass er irgendwie noch im Vorgeplänkel sich befindet. Sondern das, was er hier beschreibt, ist ein Mensch, der mittendrin ist. Mittendrin auf dem Weg. Und er redet davon, dass er hier mit voller Kraft unterwegs ist. Mit Höchstgeschwindigkeit, mit Tempo. Also hier ist kein Trott zu sehen, kein Trödeln, kein langsames Herumschlurfen, sondern er hat das Ziel vor Augen und jetzt bewegt er sich auf das Ziel zu mit allem, was die Karre hergibt. Ein paar aus der Gemeinde kennen das Gefühl, mit Hochgeschwindigkeit über die Autobahn zu reisen. Ich möchte da keine bestimmten Leute angucken, die sich vielleicht angesprochen fühlen. Aber die werden das vielleicht verstehen. So mit diesem alles, was die Karre hergibt. Bei manchen ist das 130, bei manchen ist das 230. Es kommt aufs Auto an. Paulus benutzt diesen Ausdruck hier, dieses Nachjagen, dieses Erstreben, zweimal in diesem Text, wenn er beides Mal auf das Ziel hinausschaut. Also ist eine gewisse Dringlichkeit bei ihm. Und er redet hier dann vom Siegpreis. Den Siegpreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wörtlich geht es hier um die Berufung zum Himmel hin durch Jesus. Also da wird die Ausrichtung unserer Berufung beschrieben. In dem Moment, wo Jesus uns beruft dazu, ein Leben mit ihm zu führen, ist das Ziel vorgegeben. Nämlich die Zeit, wo wir mit ihm im Himmel sein werden. Zum Himmel hin sind wir berufen. Zu der Gemeinschaft mit ihm. Zu der Ewigkeit mit ihm. Das ist das Ziel unseres Lebens. Das ist der Sinn unseres Lebens. Dazu wurdest du von Gott geschaffen. Dazu wurdest du von Jesus erlöst. Dazu wurdest du von Jesus berufen in die Nachfolge. Damit du am Ende dieses Weges die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Das ist unser Ziel. Und jetzt kommen wir zurück zu dieser Mars-Mission. Auch die hat einen Startpunkt gehabt. Wir haben uns vorbereitet über Monate. Wir haben ein hartes Training hinter uns. Das kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Mussten viele Tests absolvieren, mussten Übungen absolvieren, mussten uns mit der Technik vertraut machen. Wir mussten dann den Weg gehen zu dieser gigantischen Rakete. Ist auch wieder ein bisschen schwer zu erkennen, weil die Sonne so hell strahlt. Ist ja schön, aber sie konkurriert gerade mit meinem Beamer. Eine riesige Rakete, die muss Platz haben für Menschen, die dann 6 Monate lang auf ihr verbringen werden. Auf dieser Raumkapsel, die auf dem Weg ist zum Mars. Aber das ist nicht der Punkt, wo wir uns befinden, sondern das, was Paulus beschreibt, ist hier. Mitten im Weltraum. Wir sind schon unterwegs. Wir haben das Ziel vor Augen, ein kleiner roter Punkt, weit entfernt. Der Mars. Und wir haben die Erde hinter uns. Und wir befinden uns genau mittendrin. So wie Paulus auf seinem Weg in die Herrlichkeit. Es ist genau das Gleiche. Also es ist nicht der Anfang und es ist noch nicht das Ende, sondern es ist mittendrin. Und das hat gewisse Konsequenzen. Und was Paulus hier auch schreibt, ist auch wichtig für diesen Weg. Er sagt ja an einer Stelle, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Ich will mich nicht ablenken lassen von dem, was früher war. Ich möchte mich nicht vom Ziel abbringen lassen durch Gedanken an das, was vorher war. Auch das ist wichtig, wenn man unterwegs ist. Die Erde, die Städte, die wir gewohnt sind, liegt hinter uns. Das, was bekannt ist, was uns vertraut ist. Aber wenn wir die ganze Zeit mit Gedanken bei der Erde sind, bei dem, was wir hinter uns gelassen haben, dann werden wir uns nicht auf das konzentrieren können, was vor uns liegt. Dieser lange, weiter Weg, der noch viel mit sich bringen wird. Man muss sich konzentrieren können, man muss sich ausrichten können. Man darf sich nicht ablenken lassen. Und auch so eine Weltraumrakete ist mit aller Kraft unterwegs aufs Ziel. Voll Power. Und in dieser Frage stellt sich dann eben auch für uns ganz praktisch, wenn wir von dieser Mission wieder zurückkommen zu unserem Text, was bedeutet das für uns, mit aller Kraft unterwegs zu sein auf dieses Ziel? Was beinhaltet das? Ein wichtiger Punkt ist es eben, dass wir uns auch die Frage nach den Prioritäten in unserem Leben stellen. Dass wir uns bewusst machen, was ist unser Ziel? Und dass wir uns bewusst machen, welche Kräfte haben wir? Und dass wir uns bewusst machen, wie wir diese Kräfte auch einteilen. Und wenn ich immer wieder auch Situationen gehabt habe, wo entweder ich für mich selbst oder auch im Gespräch mit anderen, vielleicht auch in Predigten oder in verschiedenen Bibelstunden oder sowas, die Frage nach den Prioritäten auftauchte, hat mich schon immer eine Sache gestört. Nämlich, wenn dann gesagt wird, natürlich kommt an allererster Stelle Gott und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das und dann wird eine Liste gemacht mit Prioritäten. Und das hat mich immer gestört und ich will euch erklären, wieso. Gott kommt für mich nicht an erster Stelle meiner Prioritätenliste. Das klingt jetzt vielleicht ungewohnt. Gott kommt deshalb nicht an erste Stelle meiner Prioritätenliste, weil er außer Konkurrenz spielt. Gott ist nicht Teil meiner Prioritätenliste. Weil dann kann ich ihn an die zweite und dritte Stelle stellen. Dann muss ich mir eine Liste erstellen und gucken, wie. Und dann manchmal ist das so, Gott ist so weit vorne in der Prioritätenliste, dass er keine Rolle mehr spielt. Natürlich ist er an erster Stelle, da weit oben im Himmel. Und dann kommen wir mit der zweiten und dann fangen wir das richtige Leben an. Gott spielt außer Konkurrenz. Er ist nicht Teil meiner Prioritätenliste, sondern er ist der Orientierungspunkt für meine Prioritätenliste im Leben. An ihm orientiert sich die Prioritätenliste meines Lebens. Und auch das ist deshalb keine feste Liste, wo wir sagen können, das ist immer an erster Stelle. Also ich mache mir eine feste Liste mit 20 und die trägt mich durch, bis ich 90 bin. Das funktioniert so nicht. Wenn wir in dieser Mission unterwegs sind, auf dem Weg zum Mars, dann habe ich an bestimmten Punkten dieser Reise verschiedene Aufgabenschwerpunkte. Nicht zu jedem Zeitpunkt dieser Reise habe ich die gleichen Aufgaben zu erledigen. Am Anfang sind es die ganzen Vorbereitungen direkt nach dem Start. Dann muss das ausgekoppelt werden, dann muss der Kurs eingegeben werden und so weiter. Später ist es Wartung des Systems, am Schluss ist es vielleicht die Landung. Zu jeder Stelle dieser Mission gibt es verschiedene Schwerpunkte, die ich zu erledigen habe. Vorgegeben vom gleichen Ziel. Das Ziel ändert sich nicht. Aber das Ziel gibt vor, was jetzt gerade in meiner Situation dran ist. Und so ist das auch in unserem Leben mit Gott. Er ist der Orientierungspunkt. Er ist unser Ziel, an dem sich unser Leben ausrichtet. Und er gibt uns vor, was jetzt gerade in unserem Leben jetzt die Priorität ist. Das definiert sich von dem, was gerade in unserem Leben los ist. Wenn ich Familienvater bin, dann ist es meine Priorität, für meine Familie zu sorgen. Das bedeutet nicht, dass ich alles andere liegen lasse, aber es bedeutet, dass ich auch gewisse Schwerpunktsetzungen habe. Ich kann meine Familie nicht vernachlässigen für andere Sachen. Wenn ich Single bin, habe ich andere Prioritäten. Wenn ich Senior bin, habe ich andere Prioritäten. Wenn eine Tragödie in meinem Leben eintritt, habe ich andere Prioritäten. Und jedes Mal komme ich zu Gott und bekomme von ihm her die Prioritätenliste, die Aufgabenliste meines Lebens. Weil er es am besten weiß. Und so ist das eine dynamische Sache. Und mit all dynamischen Sachen ist das anstrengend. Es ist so schön, wenn man sich von anderen eine Liste geben lässt. Oder wenn man selbst sagt, das ist so und das bleibt jetzt für den Rest meines Lebens. Das ist viel einfacher. Aber es entspricht nicht der Wahrheit des Lebens. Und so dürfen wir von diesem Text mitnehmen, ja, wir haben ein Ziel und wir sind mit aller Kraft zu diesem Ziel unterwegs. Und das bedeutet, dass wir uns vom Ziel her vorgeben lassen, was gerade dran ist in unserem Leben. Die Gefahr dabei ist, dass man sich Ausreden sucht. dass man sagt, jetzt ist aber genau das dran. Ich habe jetzt das Ziel, Millionär zu werden. Ich muss in meinem Job an eine vorderste Front und so weiter. Dass man nach Ausreden sucht, um gewisse andere Sachen nicht zu tun. Aus dieser Spannung werden wir nie rauskommen, dass wir uns selbst was vormachen. Aber das ändert nichts an der Realität, dass wir eine dynamische Schwerpunktsetzung haben. Aber dass das Ziel gleich bleibt und dass das Ziel uns vorgibt, was gerade im Leben dran ist. Und so können wir aus diesen Versen als erstes mitnehmen, du bist auf dem Weg. Du bist auf dem Weg. Vielleicht bist du erst auf dem Weg zu Jesus hin. Vielleicht musst du erst eben in die Rakete steigen und losfliegen. Dann ist das gerade für dich dran. Vielleicht hast du diesen Schritt auch schon getan. Und du bist jetzt unterwegs im Weltraum. Du bist unterwegs in dieser geistlichen Nachfolge. Aber du bist auf dem Weg. Und das Ziel ist vorgegeben. Aus den gleichen Versen lernen wir aber noch mehr. Wie gesagt, so eine Mars-Mission kann sehr aufregend sein. Man sitzt in dieser riesigen Rakete wie ein Wolkenkratzer hoch. Unter uns explodieren flüssige Treibstoffe, flüssiger Wasserstoff, Sauerstoff, das Gemisch explodiert und wir schießen los. Und ich habe einen Bericht gelesen von jemandem, der halt eben zum Mond geflogen ist. Der letzte Mann auf dem Mond. Und er hat beschrieben, wie das ist mit dieser größten Rakete, die der Mensch jemals gebaut hat, der Saturn V. Und wie man da für 2-3 Minuten das enorm rüttelt und schwankt und sie das Gefühl haben, kurz vorm Explodieren zu sein. Dass alles auseinanderreißt. Und faktisch ist das auch fast so, weil die Rakete an ihre kompletten Grenzen kommt. Und irgendwann löst sich diese Spannung. Irgendwann wird die erste, zweite, dritte Stufe abgekoppelt und dann fliegt man im Weltraum und es ist eine relative Ruhe da. Und dann kann man sich denken, okay, puh, geschafft. Jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen und einfach alles andere auf mich zukommen lassen. Das war's. Die kritische Phase ist geschafft, der Start ist gelungen, alles andere klappt. Richtig? Nee. Hab ja gesagt, harte Arbeit. Die Astronauten sind jeden Tag herausgefordert. Es kann jeden Tag etwas schiefgehen. Apollo 13. Es kann immer wieder irgendwas passieren. Man muss ständig wachsam sein. Nach dem Start beginnt die eigentliche Reise. Die Fahrt zum Mond ist eine Fahrradtour dagegen. Zum Mars muss man 6 Monate unterwegs sein. 6 Monate Konzentration, damit man das Ziel erreichen kann. Und man muss eben auf vieles achten. Der Start ist nicht das Ende, sondern der Start ist erst der Start. Und auch Paulus weiß, unterwegs zu sein heißt nicht, am Ziel zu sein. Das gilt genauso für das geistliche Leben. Ich habe verstanden, was Jesus für mich getan hat. Ich habe das angenommen. Und damit beginnt meine Reise. Wir haben Taufe gefeiert. Und ich möchte gern immer wieder Bezug darauf zurücknehmen. Die Taufe ist nicht der Endpunkt, sondern der Startpunkt unseres Lebens. Es ist nicht das Ziel, das wir erreicht haben, sondern es ist der Anfang, damit wir zum Ziel unterwegs sein können. Ich habe es schon mal gesagt und ich möchte das gern wiederholen. Nicht der Weg ist das Ziel. Das ist eine falsche Aussage. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern was ist das Ziel? Das Ziel. So simpel. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Und der Weg bedeutet, dass man immer noch nicht angekommen ist. Unterwegs zu sein heißt, das Ziel zu sehen, aber auch zu sehen, in welcher Entfernung man sich dazu noch befindet und zu sehen, was vor einem liegt, soweit man gucken kann. Das heißt es, unterwegs zu sein. Und das kann für uns heute bedeuten, das, was wir mitnehmen können aus diesem Text, dass wir unsere eigene Unvollkommenheit erst einmal lernen anzunehmen. Lernen, unsere eigene Unvollkommenheit anzunehmen. Und zwar in einer Welt, die Makellosigkeit anstrebt und als Ideal hinstellt. Wenn ihr euch die Magazine anguckt, wenn ihr euch die Modelsendungen anguckt, wenn ihr euch Romanzen anguckt, immer wird dort ein Ideal vorgestellt, eine Makellosigkeit, die selbst nie der Realität entspricht. Aber sie setzt andere unter Druck, weil sie das Gefühl haben, so muss das sein. So muss ich als Papa und Mama sein, so wie das dort beschrieben wird. So muss ich als Ehefrau sein. So muss ich als Ehemann sein. So muss ich als junges Mädchen sein. So muss ich als junger Kerl sein. Immer ein Ideal, was uns unter Druck setzt, was Erwartungen schürt, die wir nie umsetzen können. Und die Bilder auf den Magazinen sind alle mit Photoshop überarbeitet. Die entsprechen nie der Realität. Da wird brutal gefälscht. Mädels, schaut euch mal an, wie die Personen, die auf den Covers abgebildet werden, in Wirklichkeit aussehen. Das hat nichts mit dem zu tun, teilweise, was dort abgebildet wird. Und wenn ich schon lese, dass es Schönheits-OPs für Jugendliche gibt, weil die sich unter einem Erwartungsdruck sehen, dem zu entsprechen. Nicht nur Mädels, mittlerweile auch immer mehr Männer und auch Jungs. Weil sie nicht aussehen wie Brad Pitt. Oder keine Ahnung, wer gerade angesagt. Ich bin schon viel zu alt. Aber auch Romantik und Sexualität. Was auch dort an Ideal vorgespielt wird von Hollywood. Wie man intim miteinander zu sein hat. Was man alles leisten muss. Und auch davon werden schon Jugendliche und Kinder beeinflusst. Und das prägt sie. Ein Ideal, das niemals ein Mensch erfüllen kann. Und das setzt unter Druck. Und davon dürfen wir uns durch Jesus Christus befreien lassen. Wir sind unvollkommen. Ich bin unvollkommen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das darf ich. Ich muss nicht perfekt sein. Und ich muss nicht versuchen, mich selbst zu optimieren. Mit Fitness und mit Tagesplanung und mit Apps und mit diesem und jenem. Ich muss mich nicht selbst optimieren. Den Übermenschen erschaffen. Das muss ich nicht. Damit sind wir dort, wo, wenn wir an die Reformation zurückdenken, auch Luther gestanden hat vor 500 Jahren mit der Frage nach der Selbstrechtfertigung, wo er das Gespür hatte, diesem Gott mit seinem Anspruch werde ich nie gerecht. Und wir haben heute nicht Gott, vor dem wir uns fürchten, sondern die Gesellschaft mit ihrem Anspruch. Und wir werden dieser Gesellschaft mit ihrem Anspruch niemals gerecht. Und das müssen wir nicht. Denn das, was Luther befreit hat, darf uns heute genauso befreien. Dass nämlich unsere Unvollkommenheit durch Jesus aufgegriffen wird. Durch seine Vollkommenheit. Und unsere Makellosigkeit besteht in Jesus. Nicht in dem, was wir selbst tun und wer wir sind. Unsere Unvollkommenheit besteht nur in Jesus. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus Epheser 4, wo Paulus genau das auch ausdrückt. Epheser 4, Vers 24. Dort schreibt er, zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Zieht die neuen Kleider an. Und diese neuen Kleider sind Jesus selbst. Wir sollen Jesus überziehen. Und durch ihn werden wir makellos. Es ist sein Geschenk. Es ist seine Gnade. Und du bist von Gott so angenommen, wie du bist. Und du bist von ihm geliebt, wie du bist. Und nichts, was du tun kannst, nichts, was du tun wirst, wird etwas daran ändern. Deine Unvollkommenheit wird seine Liebe nie kleiner machen und dein Streben nach Vollkommenheit wird seine Liebe niemals größer machen. Du bist so geliebt, wie du bist. Und das dürfen wir uns immer wieder sagen. Ich darf unvollkommen sein. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch nicht angekommen. Ich bin unterwegs. Und deshalb können wir als Zweites daraus mitnehmen, du bist noch nicht angekommen. Eine scheinbar Banalität, aber eine wichtige Information für uns. Du bist noch nicht angekommen. Und du musst noch nicht angekommen sein. Du darfst noch unterwegs sein. Es ist vollkommen in Ordnung. Und dann kommen wir zu den Versen 15 und 16 im Philipperbrief. Dort schreibt er, wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wörtlich schreibt er dort, wir Vollkommenen. Wir Vollkommenen. Damit greift der Vers 12 an, wo er davon gesprochen hat, dass wir eben noch nicht vollkommen sind. Er meint damit, wir sind zwar nicht vollkommen, wir sind noch unvollkommen, aber unsere Reife, unsere Vollkommenheit besteht darin, dass wir das verstanden haben. Ich habe ein Zitat mitgebracht, wo genau das ausgedrückt wird. Wir räumen ein, dass wir unvollkommen sind und dass wir es noch nicht erreicht und ergriffen haben. In der Erkenntnis, dass man unvollkommen ist, liegt die wahre menschliche Weisheit. Unsere Vollkommenheit besteht darin, dass wir unsere Unvollkommenheit annehmen und dass wir uns damit zu Jesus hinwenden. Und dann sagt Paulus im nächsten Abschnitt, Gott wird euch noch Einsicht schenken, wenn ihr noch nicht an dem Punkt angekommen seid in eurer Erkenntnis, dass ihr mit mir übereinstimmt. Das finde ich eine schöne Aussage. Würde ich gerne auch manchmal als Prediger sagen. Wenn ihr es noch nicht verstanden habt, Gott wird euch schon noch Einsicht schenken. Aber das gilt mir genauso wie uns allen anderen auch. Und ich vermute, dass Paulus hier zumindest einen kleinen Seitenhieb auf diejenigen in Philippi macht, die sich schon für vollkommen gehalten haben. Die schon gedacht haben, dass sie es alles begriffen und verstanden haben. Er sagt, wir haben verstanden, wir sind unvollkommen und deshalb sind wir reif, deshalb sind wir vollkommen. Ihr haltet euch für vollkommen und deshalb, ihr habt noch nichts verstanden, seid ihr unvollkommen. Und hiermit beschreibt er aber ganz generell den christlichen Erkenntnisgang. Christliche Reife besteht darin, dass wir auch im Verstehen noch unterwegs sind und dass wir im Verstehen uns immer mehr mit Gottes Wort beschäftigen und versuchen, es besser kennenzulernen, ihn besser zu verstehen, uns mit ihm zu beschäftigen. Aber dass wir auch in diesem Punkt nie vollkommen sein werden. Dass auch hier immer unsere Erkenntnis eingeschränkt sein wird, wie Paulus das in 1. Korinther 13 ausdrückt. Es ist immer bruchstückhaft. Und doch ist es ein Zeichen von Reife, dass wir uns von Gott her sein Wort aufschließen lassen. Und dass wir erleben dürfen, wie wir doch Zusammenhänge besser verstehen. Wie wir doch eine tiefere Erkenntnis haben. Auch in der Gemeinschaft zusammen. Wir sind gemeinsam auf diesem Weg. Und wir sind gemeinsam diejenigen, die sich gegenseitig bereichern. Und das ist ein Geschenk. Und dann sagt er, wir sollen daran festhalten. Wir sollen nicht stehen bleiben. Also eben zu begreifen, wir sind eben noch auf dem Weg. Das heißt, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Das Ziel wartet noch auf uns. Und wir sollen keine Rückschritte machen. Bei der Reise zum Mars ist das einfach. Die Rakete schießt nach vorne und da haben wir nicht viel Auswahl. Aber im geistlichen Leben stehen wir in der Gefahr, doch stehen zu bleiben. Und stehen zu bleiben bedeutet, Stück für Stück zurückzugleiten. Und wir sind herausgefordert, voranzugehen. Und das, was darüber entscheidet, ob und wie wir vorangehen, ist unsere Motivation. Wieso wir überhaupt auf dieses Ziel zusteuern. Das ist entscheidend. Wieso bist du mit Jesus unterwegs? Wieso bist du auf dieses Ziel ausgerichtet? Bei einigen ist es vielleicht auch Angst vor Zorn, vor Enttäuschung. Wird Gott sauer auf mich sein? Das hat Martin Luther umgetrieben. Wird er enttäuscht von mir sein, wenn ich nicht unterwegs bin? Bei anderen ist es das Streben nach Anerkennung und Bestätigung. Die möchten gerne einen Schulterklopfer haben. Das hast du gut gemacht. Und deshalb sind sie mit Aktion unterwegs. Verschiedene Motive können uns antreiben. Aber viele dieser Motive halten nicht durch. Angst und Zorn, Angst vor Zorn und Enttäuschung wird uns nicht wirklich durchtragen. Wunsch nach Anerkennung und Bestätigung wird uns wirklich nicht durchtragen. Vielleicht haben wir das aber gelernt als Kinder, haben diese Erfahrung gemacht bei unseren eigenen Eltern, dass sie uns nur dann anerkannt haben, wenn wir was geleistet haben, wenn wir was geliefert haben, wenn wir uns richtig benommen haben und dass ihre Liebe zu uns davon abhängte, wie wir uns benommen haben und dass sie uns das deutlich gemacht haben und dass wir eben das mitgenommen haben in unser Erwachsenenleben und jetzt mit Gott genau das gleiche Schema haben und sagen, ich muss das und das tun, damit Gott zufrieden mit mir ist. Nicht so bei Gott, wie ich gesagt habe. Nichts, was wir tun und nichts, was wir lassen, ändert etwas an seiner Liebe. Aber was ist dann die Motivation? Brauchen wir nicht ein bisschen Peitsche? Brauchen wir nicht ein bisschen Angst? Brauchen wir nicht ein bisschen Ansporn, damit wir überhaupt auf diesem Weg unterwegs sind? Und die Antwort ist ganz klar aus der Bibel. Die Motivation, dazu unterwegs zu sein, liegt eben in der Liebe Gottes zu uns begründet. Weil wir verstanden haben, wir sind geliebt, so wie wir sind, allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Und das motiviert uns jetzt, dass wir uns immer mehr mit diesem Gott beschäftigen wollen, der uns so liebt, wie wir sind. Und das bringt uns voran. Das ist Ansporn, der durchträgt. Seine Liebe zu uns, die uns dazu bringt, ihn zu lieben und immer mehr kennenlernen zu wollen und seine Liebe an andere weiterzutragen. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, wollen wir nicht nur ihn, sondern auch andere lieben. Und das ist das Unterwegssein. Das ist Ansporn auf diesem Weg. Und deshalb möchte ich euch herausfordern, auch aus diesem Abschnitt, bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen. Und als Gesamtüberschrift, behalt das Ziel fest im Blick und geh mutig voran. Behalt das Ziel fest im Blick und geh mutig voran. Du bist auf dem Weg. Du bist noch nicht angekommen. Und deshalb bleib nicht stehen. Amen.